So wäre die Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht wäre wie das Licht. Die Finsternis leuchtete wie der Tag. Und Herr, wir sehen und merken, dass das sowohl einen äußerlichen Bezug hat zu unserem Leben momentan, aber auch zu vielen Menschen auf dieser Welt, aber noch viel tiefer, Herr, dass das einen innerlichen Bezug hat. Einen Bezug zu uns Menschen, Herr. Und du sagst, du bist das Licht dieser Welt. Und du bist gekommen, um die Finsternis zu vertreiben. Und manchmal greift auch in unserem Leben die Finsternis nach uns. Aus ganz verschiedenen Ecken, aus ganz verschiedenen Gründen. Und doch ist das Licht immer stärker. Und ich bete einfach so sehr, dass wir das auch in unserem Leben erfahren dürfen. Dass wir auch festhalten daran. Und dass vor allen Dingen jetzt auch viele andere Menschen, die außer Finsternis vielleicht nichts mehr sehen können, doch erfahren und erleben dürfen, dass du Licht in ihre Herzen gibst. Dort, wo sie es nicht erwarten, dort, wo sie es vielleicht auch gar nicht mehr erwarten können, ja, dass du ihr Licht auch bist. Und deswegen beten wir wirklich für diese Menschen, beten auch für unsere Herzen, ja, dass dein Licht dort immer mehr und mehr Raum greift und es heller und heller macht. Auf dass wir, wie du sagst, Licht in dieser Welt sind, Licht und Salz, und dass du das Licht aus uns heraus durch uns hindurch scheinen kannst zu deiner Ehre. Auch gerade jetzt und heute Abend, Herr, dass dein Licht unsere Herzen und wirklich auch unser Gemüt, unsere Seelen erfüllt zu deiner Ehre. Amen. Wir sind in Haggai und beginnen mit Kapitel 2. Für heute Abend lesen wir Haggai Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Im siebten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Josadaks, dem Hohenpriester, und zu dem Rest des Volkes und sprich: Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Josadak, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Heerscharen: Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Spricht der Herr der Heerscharen. Wir lesen das so oft in diesem Text und immer wieder offenbart sich Gott als Buber übersetzt, der umscharte, der umgeben ist von Massen, von Legionen. Und Gott ist nicht irgend so eine einsame Kämpfernatur auf verlorenem Posten, sondern Gott offenbart sich immer als der Herr der Herrscher, als der Mächtige, als der, der egal was ist und wie es ist, immer in der Überzahl ist. Wie man so schön sagt, ich und Gott sind immer in der Überzahl. Und das ist so, Gott sagt einfach: Ich bin der Herr der Herrscharen, mit mir seid ihr eine Macht. Und Gott beginnt, und das lesen wir hier im ersten Vers, im siebten Monat, am 21. des Monats. Das ist also, wir lesen in dem Vers vorher, am 24. des sechsten Monats haben sie angefangen zu arbeiten und etwas mehr wie 3 Wochen später spricht Gott wieder zu dem Volk. Also wenn wir ganz am Anfang von Haggai zurückgucken, Gott redet, etwas mehr wie 3 Wochen später fangen sie an zu arbeiten und wieder etwas mehr wie 3 Wochen spricht Gott dann wieder zu dem Volk. Also kurz nachdem sie gerade begonnen haben zu arbeiten. Und ich denke, dass Gott das sehr bewusst tut. Denn wir sehen das hier in dem, was er in dem Vers 3 sagt. Denn das Volk hat gerade angefangen. Wir haben gesehen, welche Erfahrungen sie gemacht haben und welche Vergangenheit hinter ihnen liegt, wie die letzten 16 Jahre waren oder die letzten 17, 18 Jahre insgesamt. Und natürlich, wenn jetzt so ein Aufbau, so ein Wiederbeginn so kurz begonnen hat, ist natürlich auch die Gefahr da, dass irgendwo die Sache wieder schnell einschläft. Und es hat den Eindruck, als möchte Gott, bevor diese Dinge wieder müde werden, den Israeliten, den Juden, direkt etwas mit auf den Weg geben. Etwas, was ihnen Kraft und etwas, was ihnen Mut gibt. Und deswegen sagt er hier, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Also wo sind vielleicht noch Ältere oder ganz Alte, die so alt sind, dass sie vielleicht das Haus noch in seiner Herrlichkeit gesehen haben? Ich weiß nicht, ob die damals auch so alt gewesen sind. Sie waren ja 70 Jahre in der Gefangenschaft. Gut, der Tempel ist vielleicht nicht direkt zerstört worden damals. Vielleicht gab es noch welche. Und irgendwie, wie ich mir das so vorgestellt habe, wie die da an den Ruinen am Bauen sind, da musste ich an so ein bestimmtes Bild denken und musste so ein bisschen schmunzeln. Ich musste an Uschel Willi denken. Jetzt kennen die meisten natürlich Uschel Willi nicht. Uschel Willi kommt aus Breitscheid und Uschel Willi war schon, so lange wie ich denken kann, Rentner. Und Uschel Willi hatte die Gabe der Entmutigung. Das habt ihr richtig verstanden, das war auch so gemeint. Uschel Willi wohnte direkt neben der Gemeinde und wenn immer es was an der Gemeinde zu bauen gab, kam dann irgendwann der Uschel Willi und sagte, na ihr Junge, was möcht ihr da, hey? Das wird doch überhaupt nicht. Das möcht ihr alles falsch. Die Gabe der Entmutigung. Und vielleicht, wenn so ein paar von den Älteren noch da waren, die wussten, wie der Tempel früher ausgesehen hat, vielleicht sind die auch da vorbeigegangen und haben gesagt, ihr Junge, das wird auch eh naut. Was möcht ihr da, hey? Da muss ich so denken, wie ich am Bauen war. Ich glaube, es ist jetzt 16 Jahre her, dass ich gebaut habe. Neubaugebiet. Und natürlich, viele von den Rentnern haben einfach Zeit. Mal gerade gucken, es ist keiner da, ja. Und samstags nachmittags, dann sind die so durchs Baugebiet gelaufen. Immer noch so der Hand im Hosensack. Und dann blieben die dann so vorm Bau stehen, während man sich da nach 50 Stunden Arbeit dann abends und am Samstag noch da abgerackert hat. Und, na Jung, was möchtest du da, hey? So nach dem Motto, wie sieht's denn aus? Ich dachte immer noch, gut, dass irgendwo der Herr noch die Hand drüber hat, ich würde schon mal mit dem Backstein schmeißen oder sowas. Aber ich dachte da dran, jetzt stehen die Juden hier und haben gerade angefangen und Gott sagt, wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Wie seht ihr das an, was ihr tut? Sieht aus nach gar nichts. Ist das nicht manchmal entmutigend, wenn man so, ja, denkt, boah, irgendwie sieht so aus, als würde hier überhaupt nichts passieren. Irgendwie stehe ich hier nur an den Brocken rum und geht irgendwie nicht vorwärts. Und Gott sagt es. Sieht es in euren Augen nicht wie nichts aus? Mich hat es erinnert an 1. Samuel 16, Vers 7. Und ich glaube, das will Gott denen hier sagen. 1. Samuel 16, Vers 7. Vielleicht könnt ihr das mal aufschlagen. Da geht es darum, dass der Samuel von Gott beauftragt worden ist, einen König zu salben. Und dann lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 7b, der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, und Gott sagt, vor Augen sieht es wie nichts aus. Aber Gott sagt, ich sehe auf das Herz. Und das ist wichtig. Gott ist das viel wichtiger, was in dem Herzen ist, als das, was vor Augen ist. Und wenn hier eine Ruine ist, wenn hier nur noch die Brocken rumliegen und es einfach nur Schutt und Asche ist, dann sieht Gott viel tiefer. Gott sieht in das Herz derer, die dort in dem Schutt stehen, die Steinbrocken vielleicht beisammenräumen oder die Ziegel vielleicht wieder säubern und haben den ganzen Tag gearbeitet und man sieht eigentlich nichts, was geschehen ist. Gott sieht tiefer. Gott sieht auf das Herz. Gott sieht auf das Herz dessen, der vielleicht irgendwas gemacht hat, was abends wie nichts aussieht. Und genau deswegen spricht Gott, damit die Menschen einfach merken, Gott sieht mein Herz an. Jesus sagt zu der Witwe, die ihre letzten 2 Pennies einwirft, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr seid äußerlich wie getünchte Gräber. Ihr seid äußerlich hochpoliert, blankpoliert. Ihr strahlt und ihr glänzt nur so, aber innerlich seid ihr voller Unrat. Gott schaut immer tiefer. Wenn das, was ich vor Augen tue, vielleicht nach nichts aussieht, aber mein Herz voller Liebe für Gott ist und für den Dienst, den ich da tue, er wird Ehre bringen im Himmel. Gott schaut das Herz an. Und es ist ihm wichtig. Ich glaube, Gott hat es ganz genauso gemacht, damit die Menschen nicht entmutigt werden. Und Gott sagt es genauso in unser Herz, damit wir nicht entmutigt werden. Es kommt auf mein Herz an. Und wenn wir diesen Text durchlesen, 3 Bereiche finden wir hier. Und ich möchte sie mit euch aufteilen. Zum ersten Mal Teil 1, den Blick zurück in den Versen 1 bis 3. Die Verse 4 bis 5 möchte ich nennen die Kraft der Gegenwart und die Verse 6 bis 9 Hoffnung für die Zukunft. Teil 1, der Blick zurück. Das haben wir gelesen in den Versen 1 bis 3, Gott redet. Und Gott redet genau jetzt in die Situation, die vielleicht entmutigen könnte. Und es gibt diese Momente in unserem Leben, wo wir ja wie so eine Zäsur erleben. Momente in unserem Leben, wo Dinge neu geordnet werden. Das kann der Moment sein, wo ich mich wieder neu zu Jesus entscheide. Das kann der Moment sein, wo ich mich bekehre. Oder wo ich wieder zurück zu Jesus gehe, zurück nach Gott, nachdem ich vielleicht von ihm weg war. Und das sind Momente in unserem Leben, wo wir dann zurückschauen auf die vergangenen Jahre, auf das, was wir getan haben. Kann aber auch sein, ich habe vielleicht Geburtstag und gucke und überlege zurück, was war in diesem Jahr? Bin ich gewachsen? Was habe ich in diesem Jahr erlebt? Bin ich innerlich gereift? Hat Gott Segen in meinem Leben gewirkt oder hat er ihn wirken können? Auch Silvester. Wenn ich mir überlege, was war dieses Jahr? War das Jahr so, wie ich mir es gewünscht habe? Oder war das Jahr ein gutes, ein fruchtbares, ein segensreiches Jahr oder auch nicht? Und so gibt es immer wieder Punkte in unserem Leben, wo wir zurücksehen. Punkte, wo wir ja wie so eine Bestandsaufnahme machen und mit einem neuen Blick zurück in die Vergangenheit sehen. Vielleicht mit Dingen, die wir gelernt oder die wir erkannt haben. Fehler, die uns aufgegangen sind. Und wir reflektieren unsere Vergangenheit mit anderen Augen. Wenn es so wird, wie es sein soll, sind wir weiser geworden. Mir hatte jetzt jemand auf dem Geburtstag gesagt, herzlichen Glückwunsch und bleib, wie du bist. Da habe ich gesagt, bloß nicht. Ich möchte nicht bleiben, wie ich bin. Ich möchte irgendwann zurücksehen können und möchte neben all meinen Fehlern und all meinen Versagen einfach sehen können, dass Gott ein Werk in meinem Leben getan hat, dass ich was gelernt habe, dass ich weiser geworden bin, Erkenntnis oder Reife gewonnen habe. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir zurücksehen. Aber es ist auch eines wichtig, dass wir damit umgehen. Denn wenn wir zurücksehen und wenn wir was gelernt haben, dann sehen wir unsere Fehler. Dann sehen wir vielleicht unser Versagen, dann sehen wir unsere Dickköpfigkeit, unsere Sünde, unsere Schuld, all das, was wir in den Jahren getan haben, wo wir eigentlich wussten, Gott redet, Gott will reden, aber ich will nicht hören. Ich setze meinen Dickkopf durch. Wir sehen Gelegenheiten, die wir verpasst haben. Zeit die wir verschwendet haben. Dinge, wo wir einfach denken, das war nicht gut. Und das sehe ich jetzt. Und es ist gut, wenn wir es sehen. Das ist wichtig. Denn wenn wir es sehen können, haben wir was gelernt. Dann haben wir an Reife gewonnen. Da geht es uns vielleicht so wie den Juden. Die sehen zurück und wissen, Gott hat jahrelang geredet. Durch Jesaja, durch Micha, durch Jeremia. Gott hat immer und immer wieder gesagt, kehrt um. Sonst werdet ihr die Konsequenzen tragen müssen. Und sie haben gewusst, wir haben es nicht getan. Wir sind nicht umgekehrt, wir haben nicht auf Gott gehört. Wir haben unser Ding durchgezogen. Und wir haben dafür bezahlt. 70 Jahre Gefangenschaft, 70 Jahre verlorene Zeit. 16 Jahre Stillstand am Bau, 16 Jahre verschwendete Zeit. Und das sehe ich vielleicht, wenn ich zurückgucke in mein Leben. Vielleicht sehe ich, dass Menschen verletzt worden sind durch das, was ich getan habe. Dass ich Menschen wehgetan habe. Und ganz bestimmt sehe ich, dass ich Gott verletzt habe, dass ich Gott wehgetan habe. Der es immer und immer und immer gut mit mir gemeint hat, dem ich aber nicht zugehört habe. Es gibt ein Lied von der Gruppe Wolfsheim. Es hat einen tollen Text. Es gibt keinen Weg zurück. Ich habe ein paar Zeilen daraus mal aufgeschrieben. Immer vorwärts, Schritt um Schritt. Es gibt keinen Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon. Was getan ist, ist getan. Und was jetzt ist, wird nie mehr wieder so geschehen. Ein Wort zu viel im Zorn gesagt, einen Schritt zu weit nach vorn gewagt, schon ist es vorbei. Was auch immer jetzt getan, was ich gesagt habe, ist gesagt. Und was wie ewig schien, ist schon Vergangenheit. Immer vorwärts, Schritt um Schritt. Es gibt keinen Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr wieder ungeschehen. Ach, und könnte ich doch nur ein einziges Mal die Uhren rückwärts drehen. Denn wie viel von dem, was ich heute weiß, hätte ich lieber nie gesehen. Dein Leben dreht sich nur im Kreis, so voll von weggeworfener Zeit. Deine Träume schiebst du endlos vor dir her, du willst noch leben, irgendwann. Doch wenn nicht heute, wann denn dann? Denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her. Und das stimmt. Und das ist vielleicht das, was auch die Menschen empfunden haben, wenn sie zurückgesehen haben auf ihr Leben. Und jetzt redet Gott. Und das ist ein unglaublich großes Geschenk. Und ich möchte mir mit euch ein paar Verse ansehen. Denn Gott möchte nicht, dass die Menschen zurücksehen und von ihrer Vergangenheit, von ihrem Versagen und von ihren Fehlern gelähmt werden. Gott möchte nicht, dass wir immer wieder zurücksehen müssen und dass uns der Blick zurück die Kraft für heute nimmt. Drei Verse möchte ich mir mit euch ansehen. Die sind so gut, die sind so wichtig und die sind so befreiend. Jesaja 43, Kapitel 18. Jesaja 63, 18, da sagt Gott, was habe ich gesagt? 43. Jesaja 43, ach, Kapitel 18, gut. Können wir das Licht wieder ausmachen? Jesaja 43, Vers 18. Das können wir vielleicht gleich nochmal rausschneiden hier aus der Predigt, dann aus der Aufnahme. Ganz wichtig, Jesaja 43, Vers 18. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Ist das nicht ein guter Vers? Ist das nicht etwas, was Gott genau in diese Situation hereinsagt? Klebt nicht nach hinten. Ich wirke Neues. Gott wirkt Neues. Du musst kein Neues wirken, ich muss kein Neues wirken. Gott wirkt Neues. Jesaja 52, Vers 12. Jesaja Kapitel 52, Vers 12. Da sagt Gott, denn nicht in Hast sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen. Und jetzt ein ganz wichtiger Satz, denn der Herr zieht vor euch her und eure Nachhut ist der Gott Israels. Luther übersetzt, und der Gott Israels wird euren Zug beschließen. Das ist das Vers in der Andacht von Oswald Chambers für den 31.12. Der Gott Israels wird euren Zug beschließen. Mit anderen Worten, Gott macht nach hinten dicht. Da soll von hinten nichts mehr kommen, was mir in den Rücken fällt. Gott ist die Nachhut, Gott macht nach hinten zu. Das ist meine Verteidigung. Und das ist wichtig. Noch ein letzter Vers, Philipper 3, Vers 13. Philipper 3, Vers 13. Und ich denke, den kennen wir sehr gut. Paulus sagt, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Es gibt Situationen in unserem Leben, da gibt es diese Zäsur, da gucken wir zurück und merken, verschwendete Zeit, verpasste Gelegenheiten, Sünde, Schuld, Dickkopf, Ungehorsam. Und Gott sagt, vergiss das, was da hinten liegt, ich will Neues wirken. Ich kann das nicht rückgängig machen. Ich brauche es auch nicht rückgängig machen. Aber ich darf es ans Kreuz bringen. Und das ist das, was Gott möchte. Ich muss aus meiner Vergangenheit lernen. Aber ich darf nicht zulassen, dass mein Gestern meine Kraft für heute lähmt. Ich muss das, was vielleicht hinter mir ist, was ich nicht mehr ändern kann und was auch immer wieder nach mir greift, ans Kreuz bringen. Ich muss Gott das geben. Gott will es haben. Ich muss Frieden damit machen. Und ich weiß, ich kann keinen Frieden damit machen. Ich kann es nicht ungeschehen machen, aber ich kann sagen, Gott, ich gebe es dir, ich werf es dir hin. Und ich vertraue dir, dass du nach hinten zumachen wirst. Natürlich kann es sein, dass ich vielleicht zu Menschen gehen muss und mit ihnen reden. Aber ich glaube, wir kennen alle die Situation, wenn wir bestimmte Situationen in unserem Leben nochmal vor Augen haben, da dreht sich uns der Magen um, so dass man wirklich denkt, oh, das war so. Das wird mir heute noch schlecht, wenn ich daran denke. Es soll nicht meine Kraft für heute lähmen. Gott möchte Neues schaffen. Deswegen sagt er, sieh nicht auf das, was hinten liegt. Ich will Neues schaffen. Streck dich aus nach dem, was nach vorne ist. Und es ist wichtig, denn eins ist ganz wichtig, wenn ich nach hinten dicht machen will, wenn ich Frieden mit meiner Vergangenheit schließen möchte, dann ist es wichtig, dass ich mit meinem Heute im Reinen bin. Und deswegen sind es oft auch die Situationen, wenn wir neu vor Gott treten, wenn wir neu unser Leben vor Gott hinlegen, dass das die Dinge sind, wo Gott uns einen neuen Start schenkt, einen neuen Beginn, einen neuen Anfang. Und dann möchte er wirklich alles nehmen, was wir sozusagen an Schutt bei ihm abladen. Aber das ist wichtig. Frieden in Christus mit der Vergangenheit machen, aber Gott in mein Heute lassen, dass Gott mir die Kraft für jetzt geben kann. Und das ist das Nächste, die Kraft der Gegenwart. Haggai Kapitel 2, die Verse 4 bis 5. Merkt ihr, wie Gott das in Vers 4 macht? Er sagt, und nun. Zwei Wörter. Ich habe mir das und durchgestrichen und habe hingeschrieben, aber nun. Das ist noch stärker, das ist noch mächtiger. Gott sagt hier, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Aber jetzt. Jetzt sagt Gott, aber. Und das ist der Punkt, wo er zu den Juden sprechen will, in das, was sie jetzt tun. Sei stark, Serubabel, sei stark, Jeschua, sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr und arbeitet, denn ich bin mit euch. Das ist ganz wichtig, was Gott sagt. In dem, wie er es sagt, können wir auch den Satz rumdrehen. Wir können sagen, dass Gott sagt, weil ich mit euch bin, darum seid stark und arbeitet. Und das ist wichtig. Die Reihenfolge ist ganz wichtig. Die Juden sollen nicht arbeiten und stark sein, damit Gott mit ihnen ist. Sondern weil Gott mit ihnen ist, sollen sie stark sein und arbeiten. Ich muss mir Gottes Nähe nicht verdienen. Ich muss mich nicht bis an meine körperlichen, seelischen Grenzen oder was weiß ich, was noch alles, mir ein Herzbändel abrennen, damit Gott mit mir ist. Das ist falsch. Das ist menschlich. Gott sagt, weil ich bei euch bin, darum seid stark und darum arbeitet. Gott gibt mir das Fundament für meinen Dienst, für mein Leben, für meine Familie, für meine Arbeit. Gott sagt bedingungslos, weil ich mit dir bin. Deswegen. Und das dürfen wir nicht vergessen und wir dürfen es vor allen Dingen niemals rumdrehen. Wer dieses Fundament nicht hat, kann nicht im Frieden Gottes, in der Kraft Gottes arbeiten. Der wird immer arbeiten, um etwas zu erreichen. Das will Gott nicht. Gott will nicht, dass ich mir irgendwas bei ihm verdiene. Jesus hat alles verdient. Und deswegen sagt Gott, ich bin bei euch, ich bin mit euch, du bist neu. Und jetzt kannst du gehen und jetzt kannst du stark sein, weil mein Wort wankt nicht. Gott, die Bibel sagt, Römer sagt, wenn Gott für mich ist, wer kann denn wider mich sein? Und Paulus sagt auch, niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen. Und das sagt Gott. Ich halte dich, ich trage dich. Psalm 73, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das ist so ein gutes Bild. Weißt du, wenn ich so mit meinen Jungs, als sie noch kleiner waren, jetzt sind die größer wie ich, da klappt das nicht mehr so gut. Als sie noch kleiner waren, hier so zwei, drei oder was, wenn du irgendwo lang gehst und die rutschen aus, dann nimmst du die einfach so. Dann strabbeln die vielleicht mal ein bisschen in der Luft, aber du kannst sie problemlos halten. Oder wenn du irgendwo, was weiß ich, Frankfurt durch die Zeil oder durchs Phantasialand, ist ganz egal. Wenn ich will, dass mein Sohn bei mir bleibt, dann halte ich den fest. Wenn ich den festhalte, habe ich den. Dann kann er machen, was der will. Und das ist für mich irgendwie so ein Bild von dem, was Gott sagt. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir hängen in der Luft und zappeln so, weil wir irgendwo anders hinhalten und Gott sagt, das geht jetzt einfach mal nicht. Du musst jetzt hier mal bei mir bleiben, sonst kommst du unter die Räder. Und weil ich weiß, wie ich das bei meinen Jungs gemacht habe, kann ich verstehen, wie Gott das bei uns macht. Er meint es gut. Und deswegen sagt Gott, du kannst getrost sein. Du kannst stark sein. Ich hab dich. Ich halte dich fest. Wisst ihr, es ist so wichtig. Wir kommen da gleich auch noch zu. Jetzt gucken, dass ich mich ein bisschen beeile. Das brennt mir so wirklich auf dem Herzen. Heute, jetzt ist die Zeit, wo wir leben. Jetzt ist der Moment, wo sich unser Leben entscheidet. Jetzt ist der Moment, den ich mit Gott gestalten kann. Das Gestern ist vorbei. Daraus kann ich nur lernen. Ich kann es aber nicht mehr verändern. Aber jetzt, heute, jetzt ist die Zeit, Hebräer 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Und Gott ist das wichtig. Gott redet jetzt. Er möchte heute meine Aufmerksamkeit haben. Matthäus 6, Vers 34. Sorgt nicht für morgen. An jeder Tag hat seine eigene Plage. Und ich finde es so wichtig. Ich möchte euch das ganz wirklich mitgeben. Die Vergangenheit ist geschehen. Aber Gott möchte mir in dem Heute begegnen. Gott möchte, dass ich jetzt die Augen auf ihn habe. Er möchte jetzt in mein Herz hinein. Und weil er treu ist und weil er mein Fundament ist, deswegen sagt er, du kannst stark sein, du kannst arbeiten, ich halte dich. Er sagt in Vers 5, das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt. Und wir wissen, wie haben die Israeliten damals gezetert, geschimpft, alles Mögliche gemacht. Und doch hat Gott seinen Bund gehalten. Und er sagt, mein Geist und mein Wort bleiben in eurer Mitte. Gott sagt immer wieder, fürchte dich nicht, ich bin treu. Wisst ihr, irgendwann in meinem Leben ist es, nachdem Gott wirklich lange und ohne aufzuhören, immer und immer wieder diese Dinge in mein Hirn und in meine Seele gegeben hat, irgendwann habe ich es kapiert. Irgendwann habe ich gelernt und verstanden, dass Gott treu ist. Jesus Christus hat alles getan. Und ich weiß, selbst wenn es Momente gibt, wo ich mich bewusst für Sünde entscheide und es anschließend genauso bewusst und noch tiefer bereue, dann habe ich gelernt, dass Gott sich nicht abwendet, sondern dass Gott mich ansieht. Und Gott nimmt seine Hand nicht weg. Und das sagt er hier. Die Kraft für die Gegenwart. Mein Wort und mein Geist bleiben bei euch. Fürchtet euch nicht. Seid stark und arbeitet. Der dritte Teil, die Hoffnung der Zukunft, Verse 6 bis 9. Er beginnt in Vers 6, noch einmal spricht der Herr der Herrscharen, wenig Zeit ist es und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Haggai ist ein messianischer Prophet. Die Verse 6 bis 9 sind messianische Prophetie und die Juden haben das auch so verstanden. Die Verse 6 bis 9 reden von Jesus. Gott sagt, es wird nicht mehr lang dauern und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Und damit meint er nicht das Erdbeben vor Japan. So bitter und so erschütternd, wie das für uns auch heute ist, Gott spricht hier von Jesus Christus. Er sagt, dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Im Kolosser schreibt der Paulus davon, dass Gott das Geheimnis, was er vor Anbeginn der Zeit verschlossen hat, offenbaren wird in Jesus Christus, Gott in uns. Und das hat den Tempel erschüttert. Christus ist der Tempel. Das hat den Tempel so erschüttert, dass Gott selbst anschließend den Tempel zerstört hat, damit der Tempel nicht mehr diese Funktion hat, die jetzt Jesus Christus für uns hat. Aber Gott spricht hier erst von Jesus. Jesus kommt. Und Jesus ist der Messias, auf den die Juden, auf den die Welt gewartet hat und der die geistlichen Festen der Welt erschüttert. Und erschüttert hat so tief, wie wir uns das nicht vorstellen können. Und guck doch mal, und Gott sagt, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie die vielleicht den Tag über Dreck geschippt haben, dann gucken, wo sie geschippt haben, und dass Gott sagt, dieses Haus werde ich mit Herrlichkeit füllen. Und du sagst, hä? Hier liegt doch einfach nur ein Haufen Schutt. Hier liegt doch einfach nur Müll. Aber Gott sagt, genau das werde ich mit Herrlichkeit erfüllen. Und er sagt noch später, und die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses wird größer sein als dieses früheren. Ist das nicht eine unglaublich mutmachende Sache, dass Gott sagt, Leute, ihr schippt zwar jetzt noch den Müll weg, aber ich sehe schon weiter, ich weiß, wofür ihr das tut. Und mit jedem Schippen Dreck, den ihr wegfahrt, kommt ihr der Herrlichkeit dieses Hauses ein Stück näher. Und wenn ich diese Vision habe, dann kann ich doch ganz anders Dreck schippen. Sonst schippe ich nur Dreck. Aber wenn ich weiß, was Gott mit diese Arbeit machen will, dann kann ich gar nicht genug und gar nicht schnell genug schippen, so nach dem Motto, wir müssen uns beeilen, damit es früher kommt. Und genau das möchte Gott in meinem Leben. Gott möchte viel weiter sehen. Die Juden haben auf den Messias gewartet und Jesus ist gekommen. Und Gott hat alles erfüllt, Gott hat alles wahrgemacht. Aber wir warten doch genauso. Wir warten heute auf die Wiederkunft Jesu, genau wie damals die Juden auf den Messias. Und genauso sagt Gott heute zu uns, die Herrlichkeit wird wiederkommen und sie wird größer sein, wie sie je geschehen ist. Deswegen arbeite, deswegen diene, deswegen gebe dein Herz hin, Und deswegen hab Mut und sei stark. Das ist die Zukunft, die Gott uns für morgen gibt. Die Vision unseres Dienstes. Luther hat gesagt, wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Das ist das, was da drinne steckt. Gott hält das Morgen in seiner Hand. Heute soll mir diese Zusage Gottes Mut geben, auch wenn es nach nichts aussieht. Und so sind diese drei Bereiche in diesem Text gestern, heute, morgen. Und für mich hat es persönlich eine sehr, sehr tiefe Dimension. Und das ist die Frage an dich und das ist die Frage an mich. Wo lebe ich? Wo lebst du? Wo dreht sich dein Denken drum? Um das Gestern? Um das, was war und was immer wieder nach dir greift, nach mir greift? Oder um das Heute? Was Gott mir gibt? Oder auch vielleicht in Sorge um das Morgen? Wie viele von euch gucken jeden Tag die Nachrichten und machen sich Sorge über das, was in Japan geschieht oder was in Libyen geschieht? Und es ist die Frage, wo lebe ich? Lebe ich im Gestern oder lebe ich im Heute oder lebe ich im Morgen? Eins müssen wir wissen. Wie ich mit gestern umgehe, bestimmt mein Heute. Wie ich heute lebe, bestimmt mein Morgen. Und deswegen müssen wir uns ehrlich einfach auch damit auseinandersetzen. 2. Korinther 6, Vers 2. Da sagt der Paulus, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Es gibt nur den Moment, in dem ich sozusagen leben kann, und das ist heute. Heute kann ich Gott dienen. Heute kann ich Gott erfahren. Heute kann ich Gott begegnen. Das Morgen ist noch nicht da und das Gestern kann ich nicht mehr ungeschehen machen. Also ist es wichtig, dass ich auch meine Gedanken, meine Wirklichkeit, meine Gegenwärtigkeit auf heute konzentriere. Ich habe ganz interessant, ich hatte mal in so einem European Leadership Academy, es ist so irgend so eine Elite-Schmiede in der Schweiz, ich weiß nicht, warum die mich eingeladen haben, das war wahrscheinlich ein Versehen, das ist nicht mein Level, aber ich fand das interessant. Die haben einen Kurs angeboten, Kraft der Stille, die Kunst der wachen Wahrnehmung. Untertitel: Innere Klarheit, Achtsamkeit und Fokus im Alltag. Präsenz, Stille, Stabilität, Loslassen. Wer wünscht sich das nicht? Und ich habe gedacht, anscheinend ist es ja wohl ein Thema. Wenn die das, ich glaube, 1000 Euro kostet einen Tag, das war schon mal heftig, ist sogar das Mittagessen schon drin, An- und Abreisen muss man aber selbst bezahlen und ich glaube, Getränke und Schulungsunterlagen waren auch schon drin. Die Kunst der wachen Wahrnehmung. Ihr Nutzen, warum Sie teilnehmen sollten. Sie lernen Methoden, um Ihre Konzentration zu fördern und so den Strom Ihrer Gedanken zu unterbrechen. Sie wissen, wie Sie belastende Gedanken loslassen können und erhöhen Ihre emotionale Stabilität. Sie wissen, wie Sie in instabilen Situationen das Gleichgewicht halten können. Sie nehmen wacher wahr, was in Ihnen und um Sie herum geschieht. Sie verbessern Ihre Work-Life-Balance und steigern das allgemeine Wohlbefinden. Sie kennen Zentrierungstechniken und finden auch in turbulenten Zeiten Klarheit im Denken und Fokus im Handeln. Der Herr, der das geleitet hat, hat sich intensiv mit christlicher, jüdischer, buddhistischer, islamischer, hinduistischer Meditation auseinandergesetzt und schmeißt da alles rein. Aber das Thema war für mich schon sehr bezeichnend. Die Kunst der wachen Wahrnehmung. Lebst du im Jetzt, im Heute? Lebe ich im Heute? Gott möchte mit mir reden. Gott möchte heute in mein Leben hineinwirken. Und ich merke, in meinem Kopf auf der Arbeit, ich habe manchmal wie so einen Tunnelblick. Ich habe so manchmal das Gefühl, ich kriege überhaupt nicht so richtig mit, was um mich herum passiert, wie so in einem Nebel oder wie so in einem Film. Und vielleicht geht das noch mehr so oder anscheinend geht es noch mehr Menschen so, sonst bräuchten die ja nicht so einen Kurs anzubieten oder würden nicht so einen Kurs anbieten, wovon die ja natürlich davon ausgehen, dass sich 10 Leute anmelden, womit die 10.000 Euro am Tag einnehmen können. Die Kunst der wachen Wahrnehmung. Oswald Chambers schreibt es übrigens auch. Ihr kriegt mit, ich lese den jeden Tag. Heute, gegenwärtig sein, jetzt mit Gott verbunden sein. Wenn ich morgens aufstehe, ist Gott da. Er möchte mit mir reden. Wenn ich auf die Arbeit fahre, möchte Gott mit mir verbunden sein. Er möchte in meinen Gedanken sein. Er möchte in meinen Problemen sein, in meinen Segnungen, in meinen Begegnungen. Gott möchte jetzt mit mir reden. Und es ist ja so, wir leben in diesem Spannungsfeld. Was machen wir mit dem, was wir geworden sind bis heute, mit meiner Vergangenheit? Und wie bereiten wir uns auf morgen vor? Wie wir gelesen haben, sollen wir keine Jodtabletten essen wegen dem Atomgeschichte in Japan. Das wäre eine falsche Vorbereitung, aber so ist es ja. Ich denke an meine Schwiegermutter. Sie hat mit 36 ihren Mann verloren, hatte 4 Mädchen zu Hause, musste morgens um 4:30 aufstehen und hat ihr Leben lang Akkord geblockert, Männerakkord. Sie hätte gerne eine Lebensversicherung damals gehabt, der Mann ist gestorben. Sie stand mit nichts da und musste ihr ganzes Leben lang hart arbeiten. Und so sagt der eine vielleicht, es ist eine gute Vorsorge, eine Lebensversicherung zu haben. Der andere sagt, ich brauche das nicht, ich habe da ein tieferes Vertrauen zu dem, dass Gott mich führt. Beides ist in der Aufrichtigkeit meines Herzens vor Gott richtig. Jeder so, wie er entscheidet. Und so merken wir, der eine geht so oder der andere vielleicht so damit um. Wie kann ich für morgen vorbereitet sein, aber nicht die Sorge mein Heute dominieren lassen? Wie lese ich jetzt Zeitung oder wie sehe ich jetzt die Nachrichten mit dem, was in Japan geschieht, was in Libyen geschieht oder was in der arabischen Welt geschieht? Natürlich sind es Dinge, die uns beunruhigen. Aber lähmen sie jetzt mein Denken, weil ich voller Sorge gar nicht mehr weiß, wie ich meinen Alltag noch so hinkriegen soll? Genauso soll es nicht sein. Gott hat auch in Jesaja 52 gesagt, der Herr wird vor euch hergehen. Gott geht vor mir her in das Morgen, in die Zukunft. Und so sind wir in diesem Spannungsfeld, wie wir damit umgehen. Aber ich hoffe, dass es so ein bisschen durchgekommen ist. Gott möchte nach hinten dicht machen und mir nach vorne die Sorge nehmen, damit ich heute Kraft habe. Aber nun sei stark, arbeite, weil ich bei dir bin. Jesus, glaube ich, ist uns ein Beispiel. Jesus, denke ich, war nie irgendwie hektisch oder dass er gesagt hat, oh, was wird das nur werden? Das war einfach nicht so. Gut, wir wissen jetzt, wir lernen von Jesus nicht, wie er mit seiner negativen Vergangenheit umging, mit den Fehlern in seiner Vergangenheit. Er hatte nämlich keine. Das müssen wir aus dem Wort lernen. Aber Jesus war immer gegenwärtig, gefasst, voller Erkenntnis, voller Weisheit, wusste, was das Richtige ist und hat sich für morgen nicht zersorgt. Ich finde das toll, ich schaff's nicht. Aber ich habe ja noch ein paar Jahre, ich kann ja noch was lernen. Und deswegen, glaube ich, ist es jeden Tag etwas, was wir lernen dürfen und lernen sollen. Lerne es. Heute gegenwärtig sein, heute wach sein, heute mit Gott leben, zu seiner Ehre. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wo unsere Weisheit aufhört und wo vielleicht auch unsere Gefühle uns übermannen, da bist du nicht weg, sondern da bist du ganz da und bist auch ganz nah. Du hast gesagt, du machst nach hinten zu Und du machst auch nach vorne den Weg auf. Und darauf wollen wir vertrauen. Und darum beten wir auch jetzt, dass du uns diese Nähe einfach gibst. Zu deiner Ehre. Amen.